Nee, Psalm 18 habe ich vorbereitet. Ja, das ist ein langer Psalm. Ein schöner Psalm. Ein schön langer Psalm. Also Psalm 18. Nein. Für den Vorsänger von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hat, auch aus der Hand Sauls, als er sprach. Mich erstmal anhalten. Also der Psalm hat mich umgehauen. Ich habe heute den mir mehrmals durchgelesen und dachte nur so, das ist Anbetung, das ist wirklich schön. Das ist einfach nur in dem Moment hier, ne, wir haben die Psalmen davor gesehen, wie David in seinem Kampf ist gegen die Feinde, wie er ja, depressiv ist sogar, ne, wie er sein Vertrauen in Gott verloren hat, wo er fragt so, wo bist du? Bist du noch da? Ne? Bin ich jetzt ganz allein? Hast du mich verlassen? So, ne, wo er immer wieder mit seinen Sorgen und seinen Nöten und seinen Ängsten zu Gott kommt ins Gebet, ne? Und du siehst es im Psalm, wie sich alles verändert von dieser Trostlosigkeit und Hoffnungslosigkeit zu der Realität, ne? Die jedes Kind Gottes hat. Gott ist da, Gott ist mit uns und wir müssen uns nicht fürchten. Ne? So, kein Feind ist so groß. Und das heute ist so ein Moment, den wir alle kennen. Ne? Wir stecken manchmal in so ein dunkles Tief, ne? So Anfechtungen oder Versuchungen, die da sind, einfach eine Zeit, wo wir nicht weiter wissen, eine Zeit, wo wir für den nächsten Schritt bitten, ne? Wo wir das Gefühl haben, die Lampe auf dem Schuh ist aus, ne? Und wir können nichts sehen, wo wir zu Gott schreien und sagen, warum verändert sich das nicht? So, warum redest du nicht in dem Bereich? Warum gibst du keine Richtung? Ich frage nach deinem Willen, also sag mir, ich will ihn tun, ne? Aber Gott schweigt. So, ne? Das sind wichtige Zeiten, durch die wir müssen. Ich glaube, Jakobusbrief, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber kennt ihr alle. Da sagt der Schreiber zu uns, freut euch in mancherlei Anfechtung. Ne? Weil sie bewirken Ausharren und sie bewirken Freude. Ne? Frieden. Ein tieferes Verständnis für unseren Schöpfer. Ne? Das ist wie die Zeit, wo Gott uns halt bricht. Ne? Die Zeit, wo wir geläutert werden, die Zeit, wo wir verändert werden, die Zeit, wo wir wieder zurückkommen auf die Knie und erkennen, dass wir Gott brauchen. Ne? Und David ist gerade in der Situation, wo er gerade raus ist aus dieser Situation. Ne? Und das Einzige, was er in seinem Herzen hat, ist Lobpreis für seinen Schöpfer, für seinen Retter, für seinen Heiland. Ne? Und es ist wirklich wunderschön. Und geschrieben ist es hier für den Vorsänger. Und ich muss darüber nachdenken, der Vorsänger ist der Anbetungsleiter, der Lobpreisleiter, wenn du so willst, ne? Der damals vor der ganzen Gemeinde Israel ja, geleitet hat in der Musik. Ne? Und ich musste nachdenken, und im Grunde sind wir alles Anbetungsleiter. So, jeder von uns. So, selbst der kleinste Christ ist ein Anbetungsleiter, und wenn es nur für sich selbst ist, ne, für die Seele, so wie David oft sich selber anleiten musste zu loben. Wir kennen den Vers, lobe den Herrn, meine Seele, lob den Herrn, ne? Wo er sich selber dazu anfeuert, anspornt, so, ne? Gott zu preisen, so, auch in Zeiten, na, der Dunkelheit, auch in Zeiten der Not. Und wir brauchen das. Und ich kenne das, mir tut es gut, so, wenn ich selber an einem Punkt bin, wo ich gefühlsmäßig nicht Gott nah bin, ne? Wo ich gefühlsmäßig nicht preisen kann, so, aber sich trotzdem zu überwinden, zu sagen, nee, du bist da, und egal wie ich mich fühle und egal wie ich mich jetzt dahin geleitet fühle zu Lobpreisen, ich bete dich an, weil du bist der, der du bist. Ne? So wie Hiob gesagt hat in so einer Zeit, du gibst und du nimmst, aber ich will dich preisen. Ne? Egal was du gibst, egal was du nimmst. Dein Name ist gepriesen. Also denk dran, dass du ein Anbetungsleiter bist. Ne? Wenn du verheiratet bist, ist das der Mann für die Frau. Ne? So, früh morgens, ne, mit welchem Lied steht man auf? So, ne, ich habe das mal von einem Pastor gehört, so, den ich echt mag, und das hat mir gefallen und fällt mir gerade dazu ein. Ne, er hat gesagt, pass auf als Ehemann, mit welchem Lied du aufstehst. weil das wird Einfluss haben auf deine ganze Familie. Ne? Stehst du auf mit, oh, ich bin müde, oh, mir tut der Kopf weh, ich, oh, so ein blöder Tag, so ein, oh, so, ja, hab jetzt keine Lust. Ne? So, dann ist das dein Lied, das du hast. Ne? Du könntest doch anders aufstehen und sagen, oh, oh, ich bin so müde, aber Herr, mach mich fit für den Tag, so. Ne? Ich habe heute keine Lust aufzustehen, also gib du mir die Kraft, weil ich dir dienen möchte, dich preisen möchte und dich loben möchte. Ne? Ja, lass mich dich sehen, benutz mich, wenn du willst. Das ist ein ganz anderes Lied. Ne? Und so sind wir verpflichtet, für uns selbst, aber auch für unsere Mitmenschen anzuleiten in der Anbetung. Ne? Wir sollen nicht verschweigen, dass man vielleicht schwach ist. Wir sollen auch nicht verschweigen, dass wir Angst haben oder dass wir kein Vertrauen haben zu Gott in manchen Situationen. Nee, wir sollen ehrlich sein, so wie David es war. Ne? Aber David hat doch gleichzeitig seine Schwäche genommen und hat dazu die Stärke Gottes präsentiert, ne? Als Gegengewicht. So. Also wenn er aufstand, dann hat er gesagt, ich habe Angst, aber ich weiß, du bist da. Ne? Das tut uns gut und das tut auch denen gut, die um uns drumherum sind. Auch als Gemeinde ist das wichtig. Wir müssen einander anleiten in der Anbetung zu Gott. Laut. Was nützt das schönste Lobpreislied, wenn es nicht gesungen wird? So, was nützen die schönsten Worte, die Gott dir frühmorgens gibt oder tagsüber, wenn du sie nur für dich behältst? Ne? Der Gemeinde nützt das nichts. So, auch die Menschen draußen müssen unser Lied hören. Jesus Christus ist für uns gestorben und auch für dich. Da gibt es ein anderes Leben. Ne? Wenn wir das Lied nicht laut singen, dann ist das Lied nutzlos. Ne? So wie Paulus sagte, durch die Predigt kommen die Menschen zum Glauben. Ne? Durchs Hören so, der Wahrheit. Wir sind gestellt als Lichter in der Welt. Draußen ist es dunkel, mit und ohne uns. Ne? Deswegen sind wir jetzt hier als Lampen, um den Weg zu weisen, damit die Blinden und die, die in der Dunkelheit sitzen, sehen, dass es, wo es lang geht, zu Jesus. Ne? So ein selber zum Licht werden. So ein, lasst uns da echt dranhalten so ein, und uns anzuleiten im Lobpreis. In guten und in schlechten Zeiten, in schweren Zeiten. Lesen wir weiter. Das nächste, was ich schön fand, ich weiß, ich hänge ja am Vers 1 fest, aber von dem Knecht des Herrn. Und ich musste nachdenken, wer sitzt denn da und sagt das gerade? Ne? Der König. Ne? Der das Sagen hat über alles. Der regiert. Der wirklich Macht hat. Und der David, dieser mächtigste Mann in Israel, sitzt da und auch der Heidenvölker, wenn er sie besiegt hat. Ne? Auch dieser Mann Gottes, so ein sitzt da und sieht sich selbst als Knecht, als Sklave, als jemand, der untergeordnet ist. Ne? Und auch das ist wichtig in der Anbetung, wenn man zu Gott kommt, dass man, es geht nicht um Gefühle. Gefühle sind schön und Gefühle sind wichtig. Ne? Leidenschaft liebe ich mit deiner ganzen Seele, ist wichtig, aber wahre Anbetung ist mehr als nur das. Ne? So, das heißt doch, sich zu demütigen. So, sich unterzuordnen unter dem, der alles hat und alles macht und alles kann. Ne? So. Und ich liebe das so an David. Du siehst sein Herz und ist einfach immer unten. So, ne? Immer bedacht, sich nicht zu überheben. Immer Gott suchend, immer dem Schöpfer den Vorrang lassen. Ne? So. Und ist für mich sehr ermutigend. Und zum Schluss, am Ende von Vers 1, auch aus der Hand Sauls hat er ihn errettet. Und doch da musste ich nachdenken. Das hier ist jetzt ein ganz anderes Lied als die wir vorher gesehen haben. Ein ganz anderes Gebet von David an Gott. Weil Saul ist ein ganz spezieller Feind von David. Alle anderen Feinde, die davor waren und auch danach kamen, waren nicht so schlimm wie Saul. Weil bei Saul waren David die Hände gebunden. Wir kennen David seine Geschichten noch, wie er mit Bären kämpft, ne, als Kind und gegen Löwen, um seine Schafe zu beschützen. Ne. Wie er als nichts alles gibt für Schafe. Ne. Sein Leben opfert, wenn es sein muss. Aber Gott hat ihm jedes Mal Sieg geschenkt. Und er hat gesagt, wenn da ein Löwe kam oder ich einen Bären gesehen habe, dann habe ich einfach Gott vertraut, hat er gesagt. Ne. So ein, entweder lässt er mich leben und ich gewinne, so ein, oder er nimmt mich zu sich und ich gewinne. So oder so. Ne? So. Auch als er dann vor Goliath stand, diesen Riesen, wo alle sich fürchten, ne? Stand er da und hat gesagt, Gott gibt mir Sieg, Gott gibt mir, oder lässt mich halt sterben. Wie auch immer, ich lege es in seine Hand. Ich lasse ihn machen. Ja? So, es war ein Feind, den er gegenüberstand und gegen den er kämpfen konnte. Ja? So wie es bei uns die Versuchungen sind. So, wir wissen, wir haben ein neues Leben und wir müssen nicht mehr sündigen. Ja? Das heißt, wir sind freigemacht, davon unheilig zu leben. Ja? Wir sind freigemacht durch den Heiligen Geist, durch seine Kraft, davon benutzt zu werden vom Fleisch. Ne? Wieder diese Ketten sich anzulegen selber, ne? Diese Lasten zu tragen, die wir Jesus geben könnten. Ne? Theoretisch sind wir frei von allem. Alles sollen wir empfangen, um hier zu wirken, um hier zu vollbringen. Ne? Also wenn Versuchung kommt, können wir sofort, es liegt an uns, es ist unsere Entscheidung in dem Moment, ne? Gehe ich dem nach oder nicht? So, das ist eine Entscheidung, die man trifft. Und ja, manchmal kann man sich einfach nicht fürs Richtige entscheiden. Ne? Deswegen brauchen wir auch die Gnade Gottes. So, und Gott weiß das. So. Aber es gibt Situationen im Leben, so wie Saul in Davids, wo man nichts in der Hand hat. Saul war der Gesalbte des Herrn. So. Und David hat immer gesagt, ich kann nicht gegen ihn kämpfen. Ihm kann ich nichts antun, weil er der Gesalbte ist. Ich darf meine Hände nicht an ihn legen, ansonsten, wenn ich mein Problem jetzt selber löse, ne, dann wäre es Sünde vor Gott. Also war Saul ein Feind Davids in dem Moment, so, wo David einfach nur sagen konnte, dieses Ding, diese Situation lege ich in deine Hand und du musst entscheiden. Ne? Zu deiner Zeit, in deiner Kraft, in deinem Willen. Was auch immer passiert mit mir, soll passieren. Ne? Und genauso kennen wir das auch, oder? In unserem Leben gibt es Situationen, da können wir nichts machen. Ne? So Fragen, die man hat, was passiert oder was kommt. Ne? Man kann entweder aus eigener Kraft sich eine Antwort schaffen, ne? Eine Lösung des Problems, so, was aber nicht immer empfehlenswert ist. So, oder man geht zu seinem Schöpfer, so wie David, und sagt halt, kämpf du. Egal was dein Wille ist, egal was da passiert, du machst, was du willst. Mach. Ne? Und es ist dann schön, wenn man in so einer Situation ist und Gott vertraut, ne, und loslässt, so, und einfach sagt, du hast mich in deiner Hand, du machst alles gut, mach. Ne, ich bin gespannt, ich warte ab. So, wenn es dann wirklich passiert und Gott Rettung schenkt. Ne, so, das ist ein Wunder für mich. So, Vers 2. Ich will dich von Herzen lieben. O Herr, meine Stärke. Ja, das ist ein Mann, ein Krieger. So, ich will dich vom Herzen her lieben. Und das ist das Einzige, warum David Mann Gottes war. Das Einzige, warum Abraham Mann Gottes war. Das Einzige, warum Paulus Mann Gottes war. So, das Einzige, warum sogar Samson, der eigentlich nichts vollbracht hat, außer eine Sache am Ende seines Lebens, Mann Gottes ist, in Hebräer 11 steht, als Glaubensheld. So. Weil irgendwann der Moment da war, wo man Gott ins Herz gelassen hat. Und es ging nicht um Religion, es ging auch nicht um Glaube, sondern es ging um Gott, die Beziehung mit ihm. Es ging um Realität, die Schöpfung mit seinem Schöpfer, ganz nah und echt. Und das ist der Unterschied. Das ist der einzige Grund, warum David benutzt werden konnte, Mann Gottes war. Weil er wirklich mit Gott zusammen sein wollte, vom Herzen her. Ganz echt und ganz real. So wie er ist, so hat er sich Gott gezeigt. Und so hat er sich auch den anderen gezeigt, in seinen Liedern. So. O Herr, meine Stärke. Und das ist schön, oder? Dass wir wissen können, dass Gott unsere Stärke ist. Ich meine, wenn ich mich ansehe, dann gibt es Momente, wo ich mich stark fühle. Und dann gibt es Momente, wo ich sehe und weiß, wie schwach ich bin. So, aber bei Gott kann ich mir wirklich sicher sein. Egal wie ich bin, er ist stark genug, um mich durchs Leben zu tragen. Er ist stark genug, um alle Feinde von mir abzuhalten. Er ist stark genug, um zu siegen. Wenn ich mich in seine Hand begebe und sage, du, meine Stärke, gibt es was Stärkeres? Nee. Das heißt, ich kann ruhig und im Frieden leben, preisen. Es gibt keine Sorgen mehr, wenn er meine Stärke ist. Es gibt keine Angst mehr, wenn er meine Stärke ist. Es geht halt darum, zu erkennen, so gottesfurcht zu haben, zu erkennen, wie groß Gott wirklich ist. Meine Stärke bist du, Herr. Der Herr, Vers 3, ist mein Fels. Dieser Fels, wo Jesus sagt, ich bin der Fels. Ich bin das, worauf gebaut wird. Ich bin der Grund, der gelegt ist. Dieser Fels hier ist nicht nur so ein Steinchen oder hier so ein kleiner Hügel, sondern dieser Fels ist ein Riesending, was nicht bewegt werden kann, von keiner Gewalt. Und doch das ist doch so schön, oder? Dass wir wissen können, wenn ich mich ansehe oder meine Frau oder meine Familie oder meine Freunde, die Gemeinde oder sonst was, ne? Alles ist unbeständig. Ne? Ich kann mich nicht wirklich auf Menschen verlassen, weil, und auch nicht auf Dinge oder Sicherheiten, ne? Versicherungen oder Krams. So, weil das alles so, wir Menschen, wir schaffen es nicht, treu zu bleiben. Ne? So, wir tun immer ab und zu mal einander weh. Meistens sogar unbewusst, ne? Fettnäpfchen. So, dass man irgendwas sagt, was jemand verletzt und man denkt gar nicht drüber nach, weil man es nicht mitbekommt. Ne? So, das ist aber, oh, da ist jemand, auf den wir uns verlassen können, der immer treu ist. Unser Fels, der stehen bleibt. Und wenn ich auf ihn stehe, dann kann kommen, was da will. Ich weiß, ich werde nicht wackeln. Ne? Mein Fels, meine Burg. Ne? Dass diese Riesenburg so mit ihrem Geschütz, mit ihren Riesenmauern, mit ihrem Riesentor, ne? Diese Burg, wo man sich sicher fühlt, wo der Feind kommen kann. Eine Burg auf dem Fels, ne? Wo der Feind unten steht und warten muss, dass ich rauskomme, wo er nicht reinkommt. Ne? So ein mein Retter. Weißt du, und das ist auch wichtig, auch für uns jetzt, dass wir nicht vergessen, so dass wir schon errettet sind. Wir sind neu gemacht. So, wir sind sicher. Uns kann nichts mehr passieren. Gott sagt uns in seinem Wort, alles dient uns zum Guten. Die nach meinem Vorsatz berufen sind. Alles. Nicht nur manches, sondern wirklich alles. Und das gibt mir doch auch so eine Ruhe in Gott, so dass ich weiß, ja, es ist für alles gesorgt. Jede Minute, jede Sekunde meines Lebens ist verplant. Ist in Gottes Händen, ist gut berechnet, ne? Ist gut abgemessen. So. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Und das ist halt der Punkt, wo ich oft fehle. Ne? So. Wo ich stürze. Es gibt diesen Glauben, dass Gott da ist und dass Gott mein Retter ist, dass er der unbewegbare Fels ist. Die Burg, wo ich sicher bin, wo nichts und niemand reinkommt, der da nicht reingehört. So meine Stärke, die stärkste Hand, die es gibt. Aber ich muss mich in ihm bergen. Das heißt, diese Burg ist da und dieser Fels ist da, diese Sicherheit, dieser Schutz. Aber da bin noch ich. Und ich habe den freien Willen. Und wenn ich diese Sicherheit haben möchte, reicht nicht, wenn ich es angucke und drüber nachdenke. Ne? Oh, wie sicher. Oh, wie groß. Ach, wie mächtig. Ne? Nee, ich muss reingehen, die Tür zumachen lassen und mich bergen bei ihm. Ne? So. Man muss sich bewegen im Glauben. Er ist mein Schild. Er ist das Horn meines Heils. Meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und ich wurde von meinen Feinden errettet. Wir müssen zu Gott gehen und wir müssen unsere Probleme, Sorgen und auch das Schöne zu Gott bringen. Ich rufe ihn an und dann kam Rettung. Und das ist das, was Jesus sagt, dieses Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen, täglich. Dieses, wo er sagte, ihr müsst in mir bleiben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und wenn ihr in mir bleibt, dann werdet ihr Frucht bringen. Ne? Aber abgesondert von mir, gelöst von mir, könnt ihr keine Frucht bringen. Ne? So, das ist das, was Jesus meinte zu Maria. Du hast den besseren Teil erwählt, weil du zu meinen Füßen warst. So, weißt du, weg von Jesus Christus können wir nicht bestehen. Ne? Und deswegen, das ist ja dieses, für mich dieses sich selbst verleugnen täglich, dieses ihm nachfolgen, dass ich mich jede Minute, jede Sekunde meines Lebens entscheide, bei ihm zu sein. So viele alltägliche Sorgen, ne? So viele Ängste, die man vielleicht hat. Ich und meine Kinder vielleicht oder was auch immer, ne? Über die Zukunft, so ein irgendwas. Was mache ich damit? Ne? Bringe ich das zu Gott und lass ihn reden und machen? Oder suche ich mir selber Hilfe irgendwo? Ne? Und ja, der Verstand ist clever, aber im Gegensatz zu Gott ist er ziemlich dämlich. Ne? Nur bei Gott sind wir sicher. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Totenreichs umschlangen mich. Es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott, und er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Das ist schön, oder? Dass wir wissen können, Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und tut Fürbitte für uns. Jedes Gebet, das wir tun, wird gehört. Jedes Gebet, das wir machen, empfängt Jesus und gibt es weiter zum Vater. Ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, das ist so gewaltig, oder? Dass ich nicht einmal unerhört bin. Die Frage ist, was mache ich mit der Möglichkeit? Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund, Feuersgluten sprühten daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und Dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub, und er flog daher, er schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seiner Hülle, dunkle Wasser, dichte Wolken zu seinem Zelt um sich her. Aus dem Glanz vor ihm gingen seine Wolken über, von Hagel und Feuersglut. Dann donnerte der Herr in den Himmel, der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und Feuersglut. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, er schleuderte Blitze und streckte sie. Da sah man die Gründe der Wasser und die Grundfesten des Erdkreises wurde aufgedeckt. Von den deinen Scheltern, o Herr, von dem Staub deines grimmigen Zorns. Gott ist mächtig. Oder wenn man das liest, dann sieht man da nur übernatürliche Gewalt. Ne? Und David nimmt das hier als Bild halt für, wie er Gottes Rettung sieht. Ne? Dass es gewaltig ist, dass der Schöpfer dieses Universums und allem, was überhaupt wimmelt, ne? Auch in seinem Reich, dass er kommt und in unser Leben spricht, dass er kommt und Rettung bringt, dass er sich kümmert um jeden Einzelnen, ne? Dass der Sieg wirklich vom Schöpfer selbst kommt, ganz persönlich. Und das ist gewaltig, wenn man das überlegt. Ne? So mächtig, so groß, so unerreichbar, ne? Und trotzdem denkt er an jeden Einzelnen von uns. Und er handelt. Aber wir sehen das öfters in den Psalmen. Und wir finden das alles in der Offenbarung wieder oder in den Propheten. Ne? Dieses Zorngericht, ne, dieser Zorn Gottes, dieser Hagel, der hier ist, dieses Feuer, dieses Umwälzen der Erde, ne, es wird die Zeit kommen, wo alles ein Ende hat, und es wird die Zeit kommen, wo ja, die Gnadenzeit vorbei ist, ne, wo Jesus wiederkommt, wo uns nach Hause bringt, wo 7 Jahre Trübsal sind, ne, wo das hier stattfindet. Dieses Gericht über die Schöpfung, ne? Wo im Endeffekt jeder dann vor Gottes Thron stehen wird, ne? Und gerichtet wird, die noch nicht freigesprochen sind durch Jesus. So. Es wird die Zeit kommen. Und David hat mal vor 2 oder 3 Wochen, ne, singt gern über diese Zeit. Ne? Das sind Lobpreislieder, wie wir sie nicht singen. Ne? So, und er singt darüber und er freut sich und er sagt, bring mich nach Hause, Sohn. Wann kommt die Zeit, wo du alles neu machst? Die Zeit, die du versprochen hast. Die Zeit, wo Frieden ist. Wo es kein böses Herz mehr gibt. Ne? Wo niemand mehr über dich lacht. Ich warte auf die Zeit. Ne? Und genauso finden wir das in der Offenbarung. Ne? Komme, Herr Jesus, komme. Ne? Die Gemeinde, die schreit, komme bald. Komme schnell. Ne? wo Jesus sagt, sei wachsam. Und wir merken es doch, wenn wir unsere Blicke richten auf das, was kommt und warten, dann ist alles feurig. Dann weiß man, wie wichtig es ist, dass wir hier sind. Dann schläft man nicht sein Leben irgendwo vorbei, sondern man weiß, man hat Autorität bekommen, man hat eine Funktion. Jeden Menschen, den man sieht, wird irgendwann vor Gott stehen. So. Dann verschwendet man nicht so viel seine Zeit mit so viel Sinnlosigkeit, sondern man brennt. Und genauso sagt David hier: Komm, weil dein Zorn muss kommen. Vers 17. Jetzt geht's schneller. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und er ergriff mich. Und er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Ja, sie hat mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Und wir brauchen das. Ich glaube, Männern fällt das vielleicht, na, vielleicht nicht. Wir brauchen jemanden, auf den wir uns stützen können. So. Und David sagt, ja, Gott hat mich gehalten. Ich wäre umgekippt. So. Ich hätte auf dem Boden gelegen. Die Feinde, die mir zu stark waren, vor denen hat Gott mich beschützt. Er war der, der mich gehalten hat. Er war der, der mich am Arm genommen hat. Er war der, wie er in anderen Psalmen sagt, der mich zieht, wenn ich nicht laufen kann. Er ist der, der nicht loslässt, sondern er weiß, wie er mich halten kann, bis ich nach Hause komme. So wie ich meine Kinder an der Hand nehme, wenn wir über die Straße gehen oder so. Die rennen kreuz und quer, wenn ich sie nicht loslasse. Die gucken nicht nach Autos, sondern pff, los geht's. Oder wenn sie zu lang laufen durch die Stadt, weil Dorit, wo du mal einkaufen ist. Und Piets kleine Füße tun weh, wo er nicht mehr laufen kann. Dann bin ich der, der ihn trägt. Und ich führe ihn nach Hause. Sicher. Und so können wir uns beim Schöpfer anlehnen und sagen, mach, bring mich nach Hause. Schön, oder? Wo waren wir denn? Er führte mich heraus in die Weite. Oh ja, er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Und doch das, so oft fühlen wir uns doch. So gefangen, so in diesem Gedanken, ich bin nicht akzeptiert oder ich gefalle Gott nicht. Aber das ist das Schöne, oder? Wir können jederzeit, selbst wenn unser Herz uns was anderes sagt, können wir vom Verstand her abrufen, nee, wir sind ein Wohlgeruch für Gott. Er sieht Jesus. So, wir sind lieblich in seiner Nase. Er freut sich, wenn er uns sieht. Wir sind dieses verlorene Kind, das nach Hause gekommen ist. So. Er hat Wohlgefallen. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit. Nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott, sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir. Und ich hielt es ganz mit ihm und behütete mich vor meiner Sünde. Darum vergalt mir der Herr nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vor seinen Augen. Gegen die Gütigen erzeigst du dich gütig, gegen den Rechtschaffenen rechtschaffen. Gegen den Reinen erzeigst du dich rein, aber den Hinterlistigen, den trittst du entgegen. Krass, oder? Dass David da sitzt und sagt, ich habe saubere Hände, ich habe ein gutes Gewissen, alles, ich bewahre dein Wort. Alles, was ich mache, war gerecht. Ich habe nicht vor dir gesündigt und ich habe auch nicht gesündigt. Und wenn Versuchung kam, habe ich gesagt, nein und bin sauber weitergegangen. Wisst ihr, und auch das, auch wenn es schwer zu erklären ist, zu verstehen ist, aber auch das haben wir, ne? In allem freigemacht durch Jesus Christus. Dass wir wissen können, auch wenn wir uns beschmutzt haben, maximal die Füße können wir uns dreckig machen. Und er wäscht immer noch die Füße. Wir können zum Thron der Gnade sein bekommen und um Vergebung bitten und sauber weitergehen, ne? Umkehren. So. Aber wir dürfen jedes Mal kommen und mit reinem Gewissen weiterlaufen. Wie Paulus sagt, ja, ich, Paulus, bin hingefallen, aber wenn ich hinfalle in meinem Lauf, stehe ich auf und renne weiter. Mit dem Blick nach oben. Ne? So. Wir sind Gerechte, wir sind Heilige. Ich meine, ich sehe mich und ich sehe meine Kämpfe und ich denke, puh, manchmal ja, ne? Aber trotzdem will ich Gott nicht zum Lügner machen und ihm vertrauen und wissen, okay, ich bin heilig, wenn er das sagt. Weil Jesus ist heilig. So, gegen den Reinen erzeigst du dich rein. Denn du rettest das elende Volk und erniedrigst die stolzen Augen. Wer sich selbst erhöht, dem wird der Herr demütigen. Und wer sich selbst demütigt, dem wird der Herr erhöhen. So. Genau das ist es hier. Wenn du elend bist, wenn du weißt, dass du schwach bist, wenn du im Tempel bist, in der Gemeinschaft Gottes, in deinem Gebet und sagst, sei mir Sünder gnädig. So. Dann wirst du erhoben von Gott. Ne? Und das ist doch schön, oder? Das haben nur wir. Erst die seit Jesus da sind. Ne? Dass wir kommen können vor Gott ganz echt. So, und dass wir kommen können vor unseren Schöpfer und wissen können, er schämt sich nicht für mich. Ich schäme mich für mich, ja. Aber er schämt sich nicht für mich. Dass ich kommen kann vor ihn in Echtheit. Und ich weiß, dass ich erhoben werde. Ich brauche mich nicht mehr groß tun. Und ich weiß noch, bevor ich zu Jesus kam, wollte ich immer gefallen. Alles habe ich dran gesetzt. Ne? Menschen nach dem Mund zu reden, es recht zu machen, kein Anstoß zu sein. Ne? Weil ich dachte, das ist wichtig für mich. Ne? Weißt du, aber ich dachte auch, ich bin sehr gerecht deswegen. Weil ich mit jedem klarkam. So. Aber durch Gott erst weiß ich, dass das alles Nichtigkeit ist. Ne? Ist nicht wichtig, ob ich jedem gefalle. So, das, was wichtig ist, ist, dass ich meinem Gott gefalle. Und das kann ich nur, indem ich annehme, wer ich bin, vor ihm komme und mich verändern lasse. So, in Demut werde ich erhoben. Ja, du zürntest, Vers 29, du zürntest meine Leuchte an. Du zündest meine Leuchte an. Der Herr, mein Gott, macht mein Finsternis Licht. Und ich liebe das. Ich lese das und ich denke so, ach, was für eine Freiheit. So, der Herr zündet mein Licht an. Nicht ich. So viele Christen, die ich kennengelernt habe, die ganze Zeit mit ihrem Glauben, mit ihren zwei Stöckern da reiben und hoffen, dass irgendwie ein Funke entsteht. Aber das passiert nicht. Das heilige Licht, das wir sind und brauchen, das kann nur Gott entzünden. Was für ein Wie schön ist es, oder? Wir brauchen uns ja nur ernsthaft ausstrecken und sagen, zünd mich an. Ne? Benutze mich. Ich folge dir. Gib mir mehr von dir. Gib mir Gaben. So, ne? Veränder mich. So, gib mir deine Kraft, deine Weisheit. Ne? Und den Rest liegt bei ihm. Ne? Er ist der, der das Licht anzündet. Er ist der, der Rettung macht. Er ist der, der Licht bringt. Vers 30. Denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Ein Freund von mir hat sich den Spruch als Hochzeitsspruch gemacht. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. So. Aber ich finde es lustig, der David, der ist so verliebt und ein kreativer Kopf. Ne? Und er sitzt da und er betet Gott an und er stellt sich vor, wie er anrennt gegen Kriegsvolk. Ne? So, wenn man das heute sehen würde in einem Film, dann wäre da ein riesen Kriegsvolk, ne? Alle schwer bewaffnet, alle böse guckend und David auf der anderen Seite. Ne? Und David stellt sich vor, wie er auf dieses Kriegsvolk zurennt, ne? Mit Glauben, mit Zuversicht, mit Sieg, ne? Und das ganze Volk niedermacht, weil Gott da ist. Ich liebe das. Ne? Nicht so wie ich manchmal, der Kriegsvolk sieht, schluckt, oh. Und sich wie Gideon dahinstellt vor dem Kriegsvolk und sagt, okay, wenn du Sieg schaffen willst, dann siege. Ne? Und dann laufe ich ganz langsam entgegen. Ne? David, sein Glaube ist stärker als meiner. So, ne? David sagt, das ist der Feind, dann los, so schnell wie es geht. Ne? Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Israel hatte hohe Mauern. Und der Feind stand davor, ne, und hatte Probleme reinzukommen. So. Und David sieht es so einfach mit seinem Gott. Ne. So, er ist so im Geist gerade und so erhoben, er sieht, Gottes Größe gerade so klar, dass er einfach sieht, ich muss gar nicht daran arbeiten, die Mauer einzureißen, so, die mich daran hindert, auf die andere Seite zu kommen. Sondern mit dir springe ich einfach drüber. Ne? Weißt du, und wie oft ist es, dass wir versuchen, unsere Probleme oder unsere Nöte oder Sorgen zu bearbeiten? Ne? Das ist so ein Logikding, so ein menschliches Verstandsding. Ne? Fällt uns schwer, einfach loszulassen. Ne? Männern wahrscheinlich noch schwerer als Frauen oder vielleicht auch nicht. Genau, andersrum, ich weiß es nicht. So, aber ne, einfach zu sagen, ich stelle mich jetzt dumm. Ja. Das heißt nicht, dass wir gar nicht unseren Verstand benutzen sollen, das ist Quatsch. Aber ne, oft sind Probleme da, die eigentlich gar keine sind. Es kommt mir vor wie eine Riesenmauer, unüberwindbar. Und ich fange an, mit meinem kleinen Meißel da rumzuhämmern. Ne? Und ich sehe keinen Erfolg. Ne? Und es macht Arbeit. Und es tut weh, ne, an den Händen. Und es gibt Blasen und Wunden. So. Weißt du, dabei brauche ich doch einfach nur auf meinen Gott sehen und sagen, okay, wenn du mich auf der anderen Seite haben willst, dann wirst du das machen. Und bumm, bin ich drüber. Ne? Ich liebe das so. Und David sein Weitblick gerade. Ne? Wer Gott wirklich ist. Und dann Vers 31. Dieser Gott. Sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Und das ist doch das, was Jesus, was die ganze Bibel uns lehrt, oder? Was Gott uns sagt von Anfang der Schöpfung. Seine Wege sind vollkommen. Und diesen Weg, den er uns gegeben hat, ist unser Herr, Jesus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als durch mich. Das sind... Und guck, wie vollkommen Jesus war. Ne? So vollkommen, dass er uns alle errettet hat. So, wie herrlich er ist. Guck dir, sein Wort ist geläutert. Jesus hat gesagt, ich bin das Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Ich mache euch satt. Ne? Ich bin die Wahrheit. So, nur durch mich empfangt ihr wahres Leben. Weil ich das Leben bin. Also empfangt mich. Esst mich. Trinkt mich. Lasst mich in euch wohnen. Ne? So, ich finde es so schön, alle, und da bin ich auch mit drin, alle, die ihm vertrauen, er ist ein Schild, ein Schutz, allen, die ihm vertrauen. Und das, da kann ich sogar der Kleinste im Reich der Himmel sein, ne? So ein Depp Stefan, und trotzdem weiß ich, ich vertraue meinem Gott und er ist mein Schild, mir wird nichts passieren, auch wenn ich der Kleinste bin. Ist das nicht schön? Jeder von uns ist damit drin, in seinem Schutz. Wer an seinem Wort bleibt, wer ihn so nimmt, wie er ist, wer auf seinem Weg geht und ihm folgt in seinem Willen, der wird da seinen Schutz auch haben. Der wird ein gutes Leben haben. Der wird sicher gehen. Da kann kommen, was will. Und selbst wenn Gott Dinge nimmt, wird es gut sein. Denn wer ist Gott außer dem Herrn? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände kämpfen und meine Arme den ehernen Bogen spannen. Er ist es, der uns lehrt. Und ich sende meinen Boten, den Heiligen Geist, und er wird euch in alles lehren. Er ist gesendet zu euch, um euch zu trösten, zu leiten und zu lehren in allem. Und euch zu erinnern, ne? Um euch zu befähigen, in meiner Kraft zu gehen. Um euch zu befähigen, meinen Willen zu tun. Und oft ist es die Liebe Leben, die viel mächtiger ist als jedes Wunder, das Gott tun könnte. Wo waren wir? Danke. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stützt mich. Und deine Herablassung macht mich groß. Du machst mir Raum zum Gehen und meine Knöchel wanken nicht. Ich jagte meinen Feind nach und holte sie ein und kehrte nicht um, bis sie aufgerieben waren. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Du hast mich gegürtet mit Kraft zum Kampf. Du hast unter mich gebeugt, die gegen mich aufstanden. Du wandtest mir den Rücken meiner Feinde zu, und ich habe vertilgt, die mich hassen. Sie schrien, aber da war kein Retter zum Herrn, aber er antwortete ihnen nicht. Und ich zerrieb sie zu Staub vor dem Wind, warf sie hinaus wie Straßenkot. Du hast mich gerettet aus den Streitigkeiten des Volkes, und du hast mich gesetzt zum Haupt der Heiden. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Sie gehorchen mir aufs Wort. Die Söhne der Fremde schmeicheln mir. Die Söhne der Fremde verzagen und kommen zitternd aus ihren Burgen. Der Herr lebt. Gepriesen sei mein Fels. Der Gott meines Heils sei hoch erhoben. Der Gott, der mir Rache verlieh und die Völker unter mich zwang. Der mich meinen Feinden entkommen ließ. Ja, du hast mich erhöht über meine Widersacher. Und du hast mich errettet von dem Mann der Gewalttat. Darum will ich dich, o Herr, preisen unter den Heiden und deinen Namen Lob singen. Dich, der seinen König große Siege verliehen hat und der Gnade erweist seinen Gesalbten David und seinem Samen bis in Ewigkeit. Ich liebe das so, ne? Und das ist es doch, oder? Was nützt es, ein perfekter Christ zu sein, wenn man nichts zum Loben hat? Wenn man überhaupt nicht erkennt, wie schön Gott ist. Wenn man gar nicht erkennt, wie, oder erkennt, wenn man sich nicht bewusst macht und das laut macht, so wie viel er in meinem Leben macht. Und du merkst das, es gibt so Gruppen von Menschen, von Gläubigen, ne, die kommen zusammen und die teilen sofort, was Gott ihnen so gesagt hat. Ne? Und da ist Gott lebendig, oder? Und das feuert doch an. Und man wird selbst erbaut. Man hört die Geschichten und man kann nur mitpreisen. Ne? Und selbst ich, wenn ich mich erinnere und das erzähle irgendjemandem, meine Frau oder euch oder sonst wem, ne, was Gott mir gezeigt hat oder was er gemacht hat, ne, dann bin ich wieder am Feuer. Ne? Das erbaut mich selber so und hebt mich zum Lobpreis. Ich denke oft über das Evangelium nach und ich predige es oft hier, aber wie viel köstlicher ist es, wenn ich es jemandem erzähle, der Jesus noch nicht kennt. Das kennen wir alle, oder? Du erzählst von dem Glauben, du erzählst von dem Weg und selbst wenn er nicht zum Glauben gekommen ist, was schade ist, aber du selbst gehst total frohlockend, ne, voller neuer Energie weiter deines Weges und lobst Gott. Mehr als davor. Ne? In dem Moment, wo wir es auch vom Herzen zu unserem Mund auch bringen und selber hören, in dem Moment wird es lebendig wieder. Das, was mal passiert ist, ist wieder da und du erinnerst dich, wie groß Gott ist, dass er da ist in deinem Leben, dass er was macht. Ja. Laut zu beten ist wichtig. So. Nicht nur, damit es die anderen hören und erbaut werden. Und du siehst, das hier sind Gebete und der Heilige Geist redet auch zu uns. Durch ein Gebet von einem Mann, der vor 1000 Jahren gelebt hat. Ja. So. Unsere Gebete heute sind genauso wichtig. So. Ja. Aber es erbaut nicht nur die es hören, sondern es erbaut ja auch einen selber. Ne? Oft sitze ich da und ich bete leise vor mich hin und es ist nicht so intensiv wie manchmal, wenn ich anfange zu beten und ich mache es laut und ich höre mich beten und ich denke so, oh ja, das stimmt. Ne? Wenn du laut betest, dann kommt dein Herz raus, ne? Und du merkst, was du da wirklich drin schloderst. So. Es hilft manchmal einfach, laut zu beten. Und für uns als Gemeinde ist es sowieso wichtig, dass man sich zeigt. Guck dir an, was David in unserem Herzen heute bewirkt hat, heute Abend, weil er sich ausgetauscht hat, weil er erzählt hat von den Geschichten Gottes. Genauso können wir uns auch erbauen und müssen uns erbauen. Die Liebe ist nicht leise. Die Liebe versteckt sich nicht. Die Liebe opfert sich für den anderen. Von daher, lass uns beten. Herr, ich danke dir so sehr so für diese Sicherheit, die ich habe in dir, so, für diesen lebendigen Gott. Und ja, Gott lebt. So, ich danke dir, dass du anders bist als Religion, dass du wirklich lebst, dass du Dinge in der Hand nimmst, dass du Dinge veränderst, sogar mich, dass du, ja, dass du ein Schutz bist, eine Stärke, dass du redest von dir aus. Und du wünschst dir so sehr, dass wir dir nachfolgen, dass wir dich machen lassen, dass wir dir vertrauen, einfach in allem. Und das fällt dir manchmal so schwer. Einfach loszulassen, einfach zu vertrauen. Einfach dich machen zu lassen. So. Aber ich danke, dass du gnädig bist mit mir und dass du meine Schwachheit auch verstehst. Und ich danke, dass du veränderst. Immer einen tieferen Blick gibst von deiner Größe und Herrlichkeit. Und ich danke dir für die Gemeinschaft hier, für Familie, für ein Stückchen Himmel auf Erden, sondern für einen Ort, wo du regierst, wo du bist. Und ich bitte dich, dass du, ja, unsere Leben, dass du einfach in unsere Herzen heute sprichst. So, auch wenn wir nach Hause gehen, einfach uns nochmal bestätigst und zeigst, dass wir in deiner Hand sind, ganz sicher, und dass du für alles gesorgt hast. Und, ja, du einfach nur das Beste machst. Und dass deinen Kindern alles zum Guten dient. Ich danke dir für die Sicherheit, die du bist, ja. Dass du beständig bist. Unveränderbar. Ah, wie schön. Amen.